Die letzten Wochen, die waren keine leichte Zeit für mich. Ich stand gerade in den Vorbereitungen für meine erste Predigt bei diesem Allianz Livestream, die manche von euch sich angeschaut haben. Als die Nachricht kam, dass unser guter Freund Mark Hargreaves hier aus unserer Gemeinde plötzlich gestorben ist. Und dann war ich in Gedanken nicht nur an der Trauer, sondern auch schon bei meiner ersten Beerdigungspredigt. Und an den Vorbereitungen für die Beerdigung. In den folgenden Tagen kamen dann noch so ein paar traurige Nachrichten, die unsere Gemeinde betrafen. Und mit meiner Frau hatte ich ebenfalls Spannungen in unserer Ehe. Und das alles, das führte mich dazu, dass ich mich auf mein Fahrrad setzte und ein bisschen wegfahren wollte. An eine ruhige Stelle. Ich wollte eine Stelle mir suchen, wo ich einfach mal wieder durchatmen konnte. Und ich fuhr in die Weinberge in Aschberg und setzte mich dort in so einen Weinberg und fing an, wie wir letzte Woche gehört haben, von Hiskia, einfach meine Sorgen, meine Nöte, alles das, was mir Kummer macht, alles, was mir Schmerzen im Herz zubereitet, einfach vor Gott auszubreiten. Und mein Herz war schwer und ich wollte einfach vor Gott nur stille werden und bei ihm eintauchen. Einfach mal abladen und Frieden finden. Und als ich da so saß und betete, da war es mir plötzlich so, als wenn eine innere Stimme zu mir sagt, schau mal da nach links. Und ich dachte mir, wieso soll ich jetzt mein Gebet unterbrechen und die Augen aufmachen und dann da irgendwo rumschauen? Also betete ich weiter. Und diese Stimme, die ließ aber nicht locker. Mach die Augen auf und schau mal da nach links. Und dann machte ich dann die Augen auf und erst dachte ich, ich sehe aber nichts. Ich sehe nichts. Was soll denn da sein? Und dann schaute ich aber genauer hin. Und wisst ihr, was ich da sah? Ich sah das hier. Ich erkannte, dass ich in einem Weinberg saß. Und jetzt haben viele von euch nämlich wahrscheinlich gehofft, dass ich irgendwie was Übernatürliches bringe, irgendwelche Engelserscheinungen, Wunder was. Aber das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass ich neben diesem Reben, neben diesem Weinstock gesessen bin. Und dann schaute ich mal noch genauer hin. Und dann sah ich, dass da ja schon Trauben dranhängen, noch so ganz in Grün. Frieden kehrte in dem Moment in mein Herz ein, als mir diese Stimme dann nochmals klar machte und sagte, ich bin der Weinstock, Carsten, du bist die Rebe und alles, was ich von dir will, ist, bleibe in mir. Und ich werde dir beim Livestream helfen. Ich werde dir bei der Beerdigung und bei der Trauer helfen. Ich werde mich der ETG annehmen und ihrer Zukunft. Und ich werde mich um deine Ehe kümmern. Und du, Carsten, halte an mir fest, wachse und lass mich nur machen. Und du wirst sehen, was wir gemeinsam erleben werden. Daraufhin habe ich mir gedacht, wir lesen mal zusammen in Johannes 15, 5 bis 8. Da heißt es nämlich, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Jeder von uns, der will auf irgendeine Art und Weise Frucht bringen. Manche glauben, sie sind schon Frucht, wenn sie den Tag über auf dem Sofa sitzen und den ganzen Tag in ihr Handy reinstarren. Am Ende des Tages sind sie irgendwie nicht weniger gestresst als diejenigen, die arbeiten gehen und gestresst nach Hause kommen. Beide sind sie unglücklich, überfordert und gestresst. Aber es gibt ein Geheimnis, dass wir Stress als positiv wahrnehmen können und trotzdem Frucht bringen. Wir brauchen dazu einen biblischen Lebensrhythmus. Und der gibt uns die Möglichkeit, in einem ausgewogenen Verhältnis von Frucht bringen und Ausruhen zu leben. In der Bibel, da sehen wir nämlich ein Lebensmuster für das, was wir ab unserer Geburt eigentlich immer dazu bestimmt worden sind. Dieses Muster, das besteht nämlich aus Ruhe und Arbeit. Wir können das bei Adam und Eva schon sehen vor dem Sündenfall und wir können das auch bei Jesus sehen, der das täglich ausgelebt hat. Dieses Lebensmuster, das befand sich hier wie so ein Halbkreis, wie so ein Pendel, das von links nach rechts schwingt, immer zwischen Arbeit und Ruhe. Arbeit und Ruhe. Das ist so ein natürlicher Rhythmus, das diesen Halbkreis formen tut. Und wenn wir an die Schöpfungsgeschichte zurück uns erinnern, dann lesen wir, dass Gott am sechsten Tag den Menschen geschaffen hat und am siebten Tag ruhte er aus. Und er gab Adam die Aufgabe, dass er im Garten Eden arbeiten sollte. Er sollte ihn bebauen, er sollte ihn bewahren und nach der Arbeit sollte er ausruhen und mit Gott durch den Garten gehen und zur Ruhe kommen. Und ich weiß nicht, gefällt euch dieser Gedanke nicht auch unheimlich? Also mich hat es irgendwie fasziniert. Es ist so ein wunderschönes Bild mit Gott in der kühlen Abendluft durch den Garten gehen, spazieren und einfach mal nur genießen. Und ich stelle mir das immer wieder vor, wie das gewesen sein muss. Denn Gott wollte ja die Gemeinschaft mit den Menschen. Er wollte die Gemeinschaft mit Adam und Eva und er wollte und er will sie auch immer noch heute mit uns. Und ihr wisst, dass das heute so unser größtes Problem ist. Im Text können wir sogar erkennen, dass der Rhythmus so was Regelmäßiges gewesen ist. Und das heißt auch, dass wir nach Gottes Bild geschaffen worden sind oder erschaffen worden sind. Jetzt, was heißt denn das, dass wir nach Gottes Bild erschaffen worden sind? Wir denken automatisch an ein Spiegelbild oder ein Porträt eines Menschen, aber diese Worte, als die Menschen damals diese Worte gelesen haben oder gehört haben, die wussten nicht, was ein Bild ist. Als Mose diese Worte zum ersten Mal schrieb, da gab es keine Spiegel, da gab es keine Porträtmaler, da gab es keine Fotoapparate. Zur damaligen Zeit bekamen Leute einen Eindruck, wie sie aussahen durch das Anschauen von anderen Menschen. Aber das ist nicht die Bedeutung des Bildes, das im ersten Buch Mose geschrieben wird. Ein besseres Wort für das Bild wäre das Wort Abdruck oder Prägung. Es ist das Bild Gottes, der seinen Handabdruck auf uns hinterlassen tut, als er uns aus Lehm schuf. Wir tragen den Abdruck auf uns, der von der Hand Gottes gefüllt werden kann, der nur von der Hand Gottes gefüllt werden kann. Und seit dem Sündenfall haben wir Menschen uns aber der Berührung Gottes entzogen und versucht, diesen Abdruck mit allem Möglichen als Ersatz zu füllen, alles andere nur nicht Gott. Ich war vor kurzem mit Kerstin Matratzen kaufen und ich sage euch, wenn man 20 Matratzen ausprobiert hat, durchgelegen hat, dann weiß man nicht mehr, was gut und was schlecht ist, was sich besser anfühlt und nicht. Sie hat sich eine Matratze mit 5 cm Wasserschaumstofflinie. Auf alle Fälle, der Abdruck sollte dann wahrscheinlich noch bis zum Abend drin bleiben, wenn sie am Morgen aufgestanden ist. Ganz, ganz tolle Dinge, mit denen die da werben. Hat viel Geld gekostet, ganz nebenbei. Aber es ist so, dass wir merken, dieser Eindruck von der Hand Gottes, den er uns hinterlassen hat, den kann auch nur er vollkommen wieder ausfüllen in uns. Und wir haben einen Abdruck in unserem Leben, der nur von der Hand, die ihn hinterlassen hat, gefüllt werden kann. Gott zeigte sich also jeden Abend, damit Adam und Eva die Verbindung zu ihrem Vater spüren konnten. Sie wurden täglich daran erinnert, dass Gottes Hand, der Abdruck in ihnen, dass der sie ausfüllte. Und das Ausruhen in Gottes gesunder Umgebung, das ist der Ausgangspunkt immer gewesen. Und von da aus konnte man wieder arbeiten gehen. Aber wir heutzutage, wir sind stolz auf unsere Arbeitskraft und wir sehen sogar das als Zeichen von Gottesfurcht, wenn wir immer durcharbeiten, wenn wir immer arbeiten. Aber in Wirklichkeit erkennt man Gottesfurcht daran, dass wir das Leben nach Gottes Vorbild gestalten. Und das Ausruhen, wie wir es vorhin da auf der Folie gehabt haben, das steht schon in den 10 Geboten drin. Das heißt, das Gebot, du sollst den Sabbat halten, steht ganz oben mit, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Mit anderen Worten, ein Workaholic zu sein, ist für Gott genauso schlimm, wie einen Mord zu begehen oder die Ehe zu brechen. Also Ausruhen ist keine freiwillige Möglichkeit. Sie gehört für einen Nachfolger einfach dazu. Und stell dir mal ein rhythmisch schwingendes Pendel vor, das vor und zurück, hin und zurück, immer wieder hindurchschwingt. Die Form, die dieses schwingende Pendel entsteht, ist ja wie so ein Halbkreis. Und am Ende des Pendelbogens ist auf der einen Seite das Fruchtbringen und auf der anderen Seite ist das Bleiben in Gott. Und wir können das eine nicht haben ohne das andere. Und wir bleiben in Christus und gehen dann hinaus, um Frucht zu bringen. Und wir bringen Frucht und dann werden wir zurückgeschnitten und kommen in eine Zeit des Bleibens hinein, Ruhe, Arbeit. Diesen Rhythmus immer Arbeit, Ruhe, Ruhe, Arbeit. Und diesen gleichen Rhythmus beobachten wir auch in der Natur. Und wir sehen das. Wir sehen das anhand dieses Halbkreises. Wir bleiben, wir bringen Frucht, wir werden zurückgeschnitten, wir bringen Wachstum. Und das Fruchtbringen geschieht in Etappen und in Jahreszeiten. Bleiben, wachsen, Frucht bringen. Zurückgeschnitten werden, bleiben. Und das ist der Rhythmus des Pendelschwungs, der Halbkreis. Das ist alles eine Frage der richtigen Zeit. Und wir können keine Frucht bringen, wenn wir uns keine Zeit nehmen, in Gott zu bleiben. Aber wir können auch nicht einfach in diesem Bleibemodus immer erstarren. Denn eine Rebe, die keine Frucht bringt, die wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Und interessanterweise wird an keiner Stelle hier in Johannes 15, nämlich das Wachstum hier erwähnt. Das Wachstum kommt überhaupt nicht drin vor. Wenn man den richtigen Rhythmus gefunden hat zwischen Bleiben und Frucht bringen, dann ist Wachstum die Folge daraus. Wenn man diesen richtigen Rhythmus hat, scheint Wachstum einfach die naheliegende Folge aus Bleiben und Frucht bringen. Manchmal halten wir geistlichen Wachstum für die eigentliche Frucht. Aber das ist nicht richtig. Es gibt Christen, die plötzlich wachsen und mit ganz viel Bibelstellen um sich werfen und von geistlichen Erkenntnissen berichten, aber trotzdem sieht man keine Frucht. Diese Christen, die neigen dazu, eher stolz und arrogant zu werden, aber wir müssen wachsen, bevor wir Frucht sein können, aber gleichzeitig nie vergessen, dass Gott unsere Demut möchte. Und Weinstöcke, die werden zurückgeschnitten und können 2 bis 3 Jahre keine Frucht tragen. Und wisst ihr warum? Weil in diesen 2 bis 3 Jahren ihr Wurzelsystem unter der Erde ausgeprägt wird. Und den Gedanken fand ich echt wichtig. Wenn du oben keine Frucht bringst, dann wächst unter der Erde deine Wurzel. Und das Wachstum, das muss stattfinden, bevor Frucht hervorgehen wird. Und Wachstum entsteht, wenn man weiß, wie man in Gott bleiben kann. Und wenn ein Weinstock gepflanzt wurde, dann lässt man ihn 3 Jahre wachsen, bevor er Frucht trägt. Ich hoffe, das machst du auch bei dir daheim. Und jetzt eine Frage, wie viele Jahre war denn Jesus mit seinen Jüngern unterwegs? 3 Jahre. Jedes Mal, wenn der Weinstock versucht, eine Traube zu produzieren, dann wird er zurückgeschnitten. Dann werden die Reben immer stärker durch dieses Zurückschneiden und können das Gewicht dieser Trauben, die dann mal in voller Pracht sind, die können das dann auch tragen und heben. Und nach der Ernte, da werden die Reben dann zurückgeschnitten, um immer wieder neue Nahrung zu erhalten, um sich zu erholen, bevor es wieder an die Zeit des Fruchtbringens geht. Also Frucht zu tragen ist für die Rebe das Natürlichste auf der Welt. Sie presst keine Trauben einfach irgendwie so raus, sondern die wachsen einfach so. Und wenn man mal einfach in unser Leben so anschaut, dann könnte man meinen, fruchtbare Jünger hervorzubringen, ist so mühsam. Wir tun uns manchmal so schwer, fruchtbare Jünger zu produzieren. Aber könnte es sein, wenn das Fruchtbringen in unserem Leben nicht natürlich geschieht, wenn wir nicht diese angemessene Zeit mit diesem Bleiben in Gott verbracht haben, dass es dann zu so einem Krampf wird? Könnte es sein, dass wir überwucherte Reben haben und zu schwach sind? Zurückgeschnitten werden macht keinen besonderen Spaß, das gebe ich zu. Und wir haben oft den Eindruck, wenn Leute die Gemeinde verlassen, dass es mit der Gemeinde schlecht läuft. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Ich glaube, wenn ein Weinstock nicht regelmäßig zurückgeschnitten wird, dann werden die Reben spindeldürr und schwach. Und was auch immer Gott mit unserer Gemeinde vorhat, ich glaube, er braucht richtig starke Reben. Und ich bete für richtig starke EDGler. Vom Bleiben im Gott wachsen wir. Vom Wachsen bringen wir Frucht. Vom Fruchtbringen werden wir zurückgeschnitten. Und das ist das Modell von diesem Halbkreis. Und wenn der Herr dich zu seiner Zeit des Zurückgeschnittenwerdens und Bleiben in ihm bewegt, dann überlasse dich ihm. Im Bleiben liegt die Quelle der Gnade. Im Bleiben des Herrn. Und jetzt ist es aber so, dass wir Menschen ganz unterschiedlich uns erholen. Es gibt introvertierte Menschen und es gibt extrovertierte Menschen. Und für die Introvertierten, die verarbeiten gern ihre Informationen in ihrer eigenen Welt, in sich, gehen gern in ihre Innenwelt hinein, verkrümeln sich da und verarbeiten das da. Ein Extrovertierter dagegen, für den ist ein entspanntes Wochenende, wenn er Grill Abende veranstaltet, wenn er Leute einlädt, wenn er soziale Interaktion hat und sowas, dann fühlt der sich entspannt. Zu welcher Gruppe auch immer du dazugehörst, verarbeite du das Bleiben in Gott, so wie es für dich richtig ist. Aber Zeit alleine mit Gott braucht jeder von uns. Jeder von uns braucht seine Zeit mit Gott. Wenn wir Gott näher kennengelernt haben, dann wird daraus so die erholsamste Zeit überhaupt. Da gibt es auch biblische Beispiele für diesen Halbkreis. Das finden wir im Alten und im Neuen Testament. Jesus hat in seinem Leben die Prinzipien von diesem Halbkreis nämlich ausgelebt. Wenn wir seine Jünger sein wollen, da wäre es gut, in diesem Vorbild, in diesem Bleiben in Gott und diesem Fruchtbringen, das nachzuahmen. Und Jesus, der praktizierte den Lebensrhythmus, und er konnte sich seine Zeit einteilen, dass er Zeit mit dem Vater verbrachte und trotzdem auch Reich Gottes Arbeit gemacht hat. Und das sehen wir nämlich hier in Markus 1, 12 bis 13. Da lesen wir von dieser Erholung durch längere Rückzugszeiten. Bevor Jesus seinen Dienst aufnahm, da ging er 40 Tage in die Wüste. Dort wurde er vom Satan versucht, aber im Geist gestärkt. Er war allein, abseits von den Menschen und verbrachte Zeit mit Gott. Er wusste ganz genau, was er tun sollte. Er wusste, wo er anfangen sollte. Er zog sich mit seinem Vater zurück und Rückzug stand an erster Stelle, bevor Jesus seinen Dienst beginnen konnte. Jesus verließ die Wüste voll Heiligen Geistes. Und was sagt es uns? Das sagt uns, dass wir alle die Zeit des Rückzuges brauchen. Wir alle brauchen längere Rückzugszeiten, indem wir die Gegenwart Gottes suchen und darin ruhen. Und uns auf ihn fokussieren wie Jesus, müssen wir beim Start einer neuen Dienstbereiches, einer neuen Aufgabe, einer neuen Lebensphase eine bestimmte Zeit darauf ausrichten, vom Vater Vollmacht und Kraft zu empfangen. Und unsere Motive kritisch zu durchleuchten. Dann sehen wir in Markus 1, 35 bis 39, da lesen wir von dieser täglichen stillen Zeit, um bei Gott zur Ruhe zu kommen. Und da lesen wir, dass Jesus früh am Morgen aufstand und an einem einsamen Ort beten geht. Also er stand kurz vor dem Start des zweiten Tages im Dienst und die Menschenmenge, die hatten sich schon unten eingefunden, aber Jesus, der stand früh auf, stahl sich davon und bevor er irgendwas anderes machte, bevor er seinen Tag in Angriff nahm, ruhte er erstmal in der Gegenwart seines Vaters und sprach mit ihm. Und wisst ihr, die täglichen Herausforderungen von Leitern übersteigen immer mehr unsere Kapazitäten. Es sind nicht immer die Lösung, härter und länger zu arbeiten. Jesus sagt, ich tue nur die Dinge, die ich den Vater tun sehe. Und Jesus musste sich jeden Morgen zurückziehen und die Prioritäten für diesen betreffenden Tag neu festlegen. Und dann sehen wir noch in Markus 6, da lesen wir, wie Jesus dann den Jüngern beibringt, wie man sich ausruht. Und in diesem Abschnitt, da versammeln sich die Jünger um Jesus und berichten ihm alles, was sie seit seiner Aussendung gemacht haben. Und es war so ein Kommen und Gehen in dieser Bibelstelle von Leuten, dass sie nicht mal die Pause hatten, um zu essen. Sie konnten nicht mal eine Pause einlegen fürs Essen und Jesus fordert sie auf, jetzt gehen wir an den ruhigen Ort, kommt alle mit, da können wir uns ausruhen und da können wir in Ruhe essen. Und wisst ihr, was das Interessante war? All dies geschah während einer Erweckungsphase. Die Menschen warteten im Prinzip, dass Jesus kam, sprach und eine Erweckung geschah. Und ich hätte jetzt normalerweise als erstes gesagt, wir müssen da am Ball bleiben, wir müssen dranbleiben. Wir gönnen uns jetzt kein Essen, wir haben keine Zeit zum Mittagessen. Und Jesus sagt, wir gehen jetzt erstmal und nehmen uns die Zeit der Ruhe und des Essens. All das geschah mittendrin in so einer Erweckung. Jesus gab dem Ausruhen Priorität und wir sollten diesen Lebensstil nachahmen. Da gibt es dann noch genug Stellen im Neuen Testament, wo Jesus allein am See ist, bevor er Lehren tut. Er zieht sich zurück, steigt auf einen Berg, steigt in ein Boot, kehrt der Menschenmenge den Rücken. Jesus sucht ganz bewusst im Garten Gethsemane die Zeit mit seinem Vater zum Beten, bevor er seiner Bestimmung entgegentritt. Und wir können erkennen, im Bleiben werden wir für unseren Dienst zugerichtet. Im Bleiben. Übrigens, wer das mal nachzählen will, Johannes 15, 1 bis 8, 10-mal wird das Wort bleiben erwähnt. In 8 Versen 10-mal das Wort bleiben. Es war Jesus schon wichtig, dass die Jünger kapieren, im Bleiben schöpfen wir die Kraft. Ob das jetzt in deinem Lieblingssessel zu Hause ist, wo du deine stille Zeit machst, oder ob du Gebetsspaziergänge machst, wie auch immer, finde du die Möglichkeit, wie du im Bleiben sein kannst. Jetzt will ich euch zum Abschluss noch eine Winzerweisheit mitgeben. Und zwar, wisst ihr ja, wir arbeiten, unsere Praxis ist in so einem Weindorf und wir arbeiten da unter lauter Weinbauern. Und einmal war es so, dass so ein Weinbauer mir erklärt hat, wie man an verschiedenen Weinsorten Veredelungen vornimmt. Und dann sagte er, es gibt nur diesen amerikanischen Weinstock, den alle Weinbauern wohl benutzen müssen, weil der wohl gegen die Reblaus resistent ist. Und dann nimmst du die Sorte, die du möchtest, Trollinger, Lemberger, und tust du dann die miteinander verbinden. Das Besondere ist aber, dass wenn die diesen Weinstock nehmen, dann nehmen die ein Messer und dann schneiden die tief in den Weinstock so ein Kreuz rein. Da ritzen die richtig ein tiefes Kreuz rein. Und zwar so tief, dass der Weinstock anfängt zu bluten. Dass richtig da diese Flüssigkeit dann rauskommt. Und an der Stelle, wo dieses blutende Kreuz dann da ist, an der Stelle wird der Ast dann zugespitzt und mit diesem spitzen Ast wird in dieses blutende Kreuz hineingegangen und dann nimmt man Wachs, verbindet diese Stelle, lässt das alles schön fest werden, dann macht man noch Binden drumherum und dann heilt diese Wunde erstmal eine Zeit lang. Und als der mir das erzählt hat, ich dachte, das ist doch das pure Evangelium. Das ist doch genau die Botschaft vom Kreuz. Das war genau mein erster Gedanke, da kam mir gleich, das ist das Evangelium. Das ist ein anderes Bild fürs Evangelium. Wir sind nur durch das Kreuz, wo Jesus für uns geblutet hat, mit ihm verbunden. Und durch das Bleiben in ihm, im Kreuz, werden wir wachsen und Frucht bringen. Und das wünsche ich mir für uns. Ich wünsche mir, dass Gott uns hilft dabei, dass er uns tiefe Begegnungen mit ihm schenkt. Und dass wir kapieren, bei dem Bleiben in Gott schöpfen wir neue Kraft, dann werden wir wachsen und Frucht bringen. Und zurückschneiden gehört auch dazu. Amen.